Die Predigt in der letzten Woche ging ja um den Glauben. Und da haben wir festgestellt, dass ein großer Glaube ein Glaube ist an einen großen Herrn. Das ist das Entscheidende. Jesus will nicht, dass wir auf unseren Glauben fixiert sind, sondern dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Und heute möchte der Herr eine ganz bestimmte Haltung in uns fördern. Und zwar ist es eigentlich eine Arbeitshaltung, eine Einstellung, die wir in der Nachfolge des Herrn unbedingt brauchen und annehmen sollen. Es ist die Arbeitshaltung eines Knechtes oder eines Dieners. Ist ja schon in der Einleitung angeklungen. Wir wollen heute nicht so sehr einzelne Aspekte, wie wir Gott dienen können, behandeln, sondern diese Einstellung, die dahinter steht. Und wie das aussieht, macht der Herr Jesus seinen Nachfolgern mit Hilfe eines Vergleiches klar, den wir in unserem Predigttext lesen, in Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Wer eine Bibel hat, darf das gerne mit aufschlagen. Lukas 17, Vers 7 bis 10. Manche Bibeln haben Überschriften und die Überschrift in meiner Bibel, die lautete: von der Pflichterfüllung im Dienst. Jesus belehrt seine Jünger folgendermaßen: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, zugleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Erstens, was bedeutet es, ein Knecht zu sein? Darüber wollen wir uns am Anfang Gedanken machen und dazu einen kurzen Blick, wirklich nur sehr kurz, in die Geschichte werfen. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also bis ungefähr 1900, ein bisschen drüber hinaus, gab es in vielen Häusern, hier auch in unserem Land, vor allem bei Grund- und Gutsherren, das Gesinde. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck noch kennt. Dieser Begriff, der kommt von einem althochdeutschen Wort, nämlich Gesind, her, was so viel bedeutet wie Gefolgsmann oder Gefolgsleute. Das Gesinde musste seinem Herrn folgen, war verpflichtet, alle Arbeiten auszuführen, die die Dienstherrschaft anordnete. Das konnten jetzt häusliche Dienste sein oder auch landwirtschaftliche Arbeiten. Da gab es auch verschiedene Abstufungen. Der einfache Knecht beispielsweise konnte etwa für die Pferde zuständig sein, musste Holz hacken, Wasser tragen, Toiletten sauber machen, vielleicht auch Toiletteneimer entleeren und so weiter. Niedrige Arbeiten. Es gab natürlich auch Hausdiener und Kammerdiener, zum Beispiel bei den adeligen Herren. Und zu den Pflichten eines Kammerdieners gehörte beispielsweise das Vorlegen, Reinigen und Bügeln der Kleidung des Herrn, die Rasur, das Frisieren, die Maniküre, Einkäufe und unterschiedliche Botengänge. Aber wir kennen jetzt schon an diesem Kurzdurchgang, ganz gleich, ob man jetzt so ein besser gestellter Diener oder Butler war oder einfach ein Knecht, eine einfache Magd, das Leben eines Dieners bestand letztendlich zu 100% aus Pflichterfüllung. Das war sein Leben. Das strikte Einhalten von Pflichten war sein Job. Und man muss sagen, bis heute ist dieses Thema Pflichterfüllung eigentlich unentbehrlich für eine funktionierende Gesellschaft. Es müssen alle die Pflichten haben, die auch erfüllen. Dann klappt es. Drei Beispiele. Denken wir an das Kaufrecht. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu entrichten, klar. Und der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware auszuliefern. Denken wir an das Mietrecht. Der Mieter ist verpflichtet zur Mietzahlung. Der Vermieter hat die Pflicht, die Mietsache dem Mieter zu überlassen. Denken wir an das Arbeitsrecht. Wozu ist der Arbeitgeber verpflichtet? Zur Zahlung des Gehaltes. Und der Arbeitnehmer ist verpflichtet zur Arbeitsleistung, die er erbringen soll. Pflichterfüllung im Beruf, das gehört natürlich zu der beruflichen Verantwortung, die jemand hat, der berufstätig ist. Und eine Fachkraft etwa wird durch diese Verantwortung bewegt, ihre Aufgaben gewissenhaft und korrekt auszuführen. Wie gut also, wenn Menschen ein Pflichtbewusstsein entwickeln und ihren Aufgaben und Pflichten treu nachkommen. Wenn wir jetzt zur Bibel zurückkehren nach diesem Schwenk, dann müssen wir erkennen, und das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen beim Bibellesen, dass sehr, sehr oft von Knechtsein, von Knechten, von Dienern, von Dienen gesprochen wird. In unserem Bibeltext, den wir vorhin hörten, kam das auch ein paar Mal vor, in Josua 24. Im Grunde genommen ergibt sich das gleiche Bild wie in der Geschichte. Nämlich die treue Pflichterfüllung im Dienst, von der wir gerade so gesprochen haben, die war natürlich zu biblischen Zeiten auch das entscheidende Merkmal von Knechten. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Zwei Beispiele. 2. Samuel 9, Vers 11. Da wird von einem Knecht namens Ziba gesprochen, der mit dem König David redet. Und dieser Ziba sprach zum König, ganz so, wie mein Herr der König seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Es war für den völlig klar, meine Pflicht ist, das Gebot des Königs auszuführen. Und in Lukas 7, Vers 8, es wurde hier schon in den vergangenen Monaten darüber gepredigt, da ging es um den Hauptmann von Kapernaum. Und er war auch jemand, der ihm vorgesetzt war, unterstellt, aber er hatte auch unter sich Diener und Knechte. Und er lässt das Jesus ausrichten, indem er spricht, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Das ist selbstverständlich. Es gibt noch zig andere Bibelstellen, die uns dieses Bild auch zeigen. Das Bild eines Knechtes, der Befehle empfängt und sie gehorsam ausführt. Wir müssen also konstatieren, ein Knecht ist ein Befehlsempfänger, kein Befehlsgeber oder Gebieter. Das ist eben der Herr, dem der Knecht unterstellt ist. Dem Knecht steht es nicht an zu herrschen, sondern das genaue Gegenteil ist seine Verantwortung. Dienen. Sprüche 19, Vers 10. Einem Toren steht Wohlleben nicht an, geschweige denn einem Knecht über Fürsten zu herrschen. Das wäre ja verkehrte Welt, sondern der Knecht muss dem Fürst dienen. Der Fürst kann herrschen. Dienen und Pflichterfüllung statt herrschen und bestimmen, das war das selbstverständliche Motto für alle Diener und Knechte. Natürlich setzt das ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein, auch an Respekt, an Loyalität, an Ehrerbietung dem Dienstherrn gegenüber. Voraus. Dem Knecht muss doch klar sein, dass er nicht über seinem Herrn steht, sondern unter seinem Herrn steht. Und diese Demut muss er aufbringen, die begleitet sein Tun. Maleachi 1,6: Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Viele alttestamentliche Figuren, Gläubige oder auch Ungläubige, haben sich sogar, um ihre Unterwürfigkeit anzuzeigen, anderen Menschen gegenüber als Knechte gesehen oder bezeichnet. Meistens waren es Menschen, von denen sie Hilfe erhofft haben. Denken wir an Jakob. Als er sich mit seinem Bruder Esau versöhnen sollte, da stellt er sich als Knecht seines Bruders Esau vor. Dein Knecht, sagt er. Obwohl er ja sein Bruder war. Und denken wir an die Brüder Josefs, als sie in Ägypten vor Josef standen. Josef war ja dort ein hoher Herr. Sie kamen in der Hungersnot und erhofften sich Hilfe von ihm. Sie wollten Korn kaufen. Und sie haben von ihrem Vater erzählt und bezeichneten ihren Vater Jakob als Knecht. Dein Knecht, haben sie zu Josef gesagt. Und wer sich als Knecht eines anderen sieht, der demonstriert damit natürlich, du hast Autorität über mich. Ich bin von dir abhängig. Ich unterwerfe mich dir. Und das alles bedeutet, ein Knecht zu sein. Und man könnte an der Stelle jetzt fragen, ist das eigentlich eine erstrebenswerte Position? Knecht zu sein, Sklave zu sein. Und ich möchte die Frage einfach jetzt hier an der Stelle mal offen lassen. Wie beschreibt denn nun Jesus in unserem Predigttext das Leben von Knechten? Wir haben den Vers 7 und 8 gehört und diese beiden Verse, die zeigen uns, dass für den Knecht, den Jesus dort als Beispiel nimmt, ein Auftrag nach dem anderen kommt. Eine Arbeit nach der anderen. Und nach der landwirtschaftlichen Tätigkeit kommt keine Pause, da kommt der Tischdienst. Die Pause hat der Herr. Und das bedeutet natürlich Entbehrung. Wie sehnte sich der Knecht nach der Arbeit in der Hitze des Tages? Vielleicht waren es 10 Stunden, 12 Stunden, bestimmt nach Schatten, nach Ruhe, nach einem kühlen Schluck Wasser, nach einer Pause, nach einer guten Brotzeit. Doch weit gefehlt. Verzicht war gefragt, Durchhaltevermögen war gefragt, Mühen, Entbehrungen waren an der Tagesordnung. Ich lese nochmal diese zwei Verse. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Und dann noch etwas. Der Knecht in dem Beispiel von Jesus erhält überhaupt kein Lob für seine Dienstpflichten. Denn er tut ja auch nichts Besonderes. Er engagiert sich ja auf dem Feld nicht über das normale Maß hinaus und bei der Abendbrotzubereitung auch nicht. Er tut nur das, was vertraglicher Bestandteil seiner Arbeit war. Feld beackern, Abendbrot machen. Es war seine Pflicht, es war keine Kür, es war reine Pflicht. Und Jesus sagt, ich meine, der kriegt keinen Dank. Das ist normal. So wie du vielleicht auch nicht nach jedem Arbeitstag, wenn du in deiner Arbeit bist, der Chef kommt und sich bei dir bedankt. Weil das ja deine Pflicht ist. Es ist normal, dass du diesen Arbeitstag abgeleistet hast. Vers 9. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Und dann kommt natürlich jetzt umgangssprachlich gesprochen der Hammer. Denn Jesus will, dass wir als seine Nachfolger uns ganz genau so verstehen und benehmen, wie diese von ihm skizzierten pflichtbewussten und demütigen Knechte. Denn so endete ja unser Bibeltext. So sollt auch ihr sprechen. Jesus will also, dass wir ihm, er ist ja der Herr, in allem gehorchen. Dass wir alles tun, was er will. Dass wir seine Befehle und Aufträge komplett und auch dauerhaft wahrnehmen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr. Und zwar ohne uns irgendwie etwas darauf einzubilden, denn es ist ja unsere Pflicht. Es ist ja kein Sonderding, was wir für den Herrn tun. Ohne auch dafür irgendeine Sondergratifikation zu erwarten vom Herrn. In Vers 10 spricht der Herr das ganz unverhohlen und drastisch aus, indem er uns diese lebenslange Hausaufgabe gibt. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, nicht nur ein bisschen, alles, wer tut schon alles, ne, für den Herrn, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das war unsere Bringschuld, die haben wir dir gebracht. Wie eine Bezahlung. Und das verlangt natürlich Demut. Wenn wir diesen Vers 10 hören, müssen wir auch bedenken, dass diese Knechtsgesinnung uns auch nicht zur Wahl gestellt wird, sondern Jesus hat doch formuliert, ihr sollt so sprechen. Es ist also eine Haltung, die der Herr von seinen Nachfolgern erwartet, wie ganz selbstverständlich. Und deswegen formuliert er, so sollt auch ihr sprechen. Wir sind unnütze Knechte. Und das führt uns nun zum Punkt 2. Was bedeutet es denn, ein Knecht des Herrn Jesus zu sein? Und um das zu klären, möchte ich gerne die eben herausgearbeiteten Merkmale eines Knechtes und Dieners der Welt übertragen auf uns, die wir dem Herrn Jesus gehören und deswegen seine Knechte geworden sind. Es könnte natürlich jemand einwenden, aber hat uns der Herr durch die Wiedergeburt nicht eher zu seinen Kindern gemacht als zu seinen Knechten? Und hat er nicht sogar uns nicht, bewusst nicht als Sklaven und Knechte gesehen, sondern vielmehr als seine Freunde? Und vielleicht würde derjenige, der diesen Einwand bringt, sogar auf Johannes 15 verweisen, Kapitel 15, Vers 13, fortfolgende, wo steht, wo der Herr Jesus selber sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt Jesus. Johannes 15, ab Vers 13. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und natürlich müssen wir sagen, das stimmt. Das ist die Wahrheit, was Jesus hier sagt. Du darfst, wenn du Jesus kennst, sein Freund sein und dich als sein Freund verstehen. In gewisser Weise hebt uns der Herr wirklich empor in diese Freundschaftsstellung und auch in die Stellung als Sohn, in die Sohnesstellung. Indem wir nämlich seine Erben sein dürfen, wie ein Sohn erbt, himmlische Erben. Die ganzen himmlischen Segnungen erben wir. Ein Knecht erbt das nicht, was dem Herrn gehört, aber der Sohn. Und du darfst in Jesus in die Sohnesstellung emporgehoben, in die Sohnesstellung, als Erbe. Du kannst auch, wenn du Jesus kennst, oder dann hast du ganz enge Gemeinschaft mit diesem Herrn, mit dem Erlöser. Genauso eng oder noch viel enger, wie Kinder mit den Eltern Gemeinschaft haben. Wir sind nicht wie Knechte, sagte Herr Jesus, bloße Befehlsempfänger. Denn der Herr vertraut uns als Freunde, als Brüder. Er vertraut uns seine Gedanken an, seine Pläne. Und zwar in dem geoffenbarten Wort der Bibel. Wir dürfen quasi in sein Herz schauen. Was ein normaler Herr vor seinem Knecht ja verbirgt. Das ist ja nur der Knecht. Das öffnet er vielleicht seiner Frau oder seinen Freunden. Aber du darfst, wenn du Jesus kennst, in das Herz Gottes sehen und ihn in seiner Liebe erkennen, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe. Und wir haben auch die gute Botschaft, das Wort Gottes vollständig erhalten. Durch den Heiligen Geist ist es aufgeschlossen. Es ist uns offenbart worden. Aber offensichtlich ist es so, dass der Herr möchte, dass wir gleichzeitig uns ihm gegenüber trotzdem auch als Knechte sehen. Als Freunde und als Knechte. Als Sohn und als Knecht. Vielleicht liegt es daran, dass wir nur so vor Stolz, vor Eigensinn, vor Ungehorsam bewahrt werden können, wenn wir wissen, unsere Stellung ist Knecht. Unter dem Herrn. Wenn wir die Bibel lesen und wenn ihr weiterlest in eurer stillen Zeit, dann wird euch sehr bald irgendjemand begegnen, der sich als Knecht Gottes darstellt. Und ich möchte einfach jetzt so Namen nacheinander nennen, damit wir sehen, ja, wie häufig das eigentlich ist und dass alle Heiligen in der Schrift, eigentlich fast alle, entweder als Knecht Gottes bezeichnet wurden oder sich selber so genannt haben. Bei Abraham ist es so, Knecht Gottes. Mose war ein Knecht Gottes. Kaleb wird als Knecht Gottes genannt. Josua, von dem wir hörten. Dann Samuel, Paulus, genau. Im Neuen Testament bleiben wir noch kurz im Alten. Samuel, wir lesen es in der Bibelstunde, 1. Samuel 3, Vers 10. Da hat er schon als Knabe geantwortet, rede, denn dein Knecht hört. Samuel, der Knabe, wusste, ich bin Knecht Gottes. Gott nennt den König David meinen Knecht. Salomo war der Knecht Gottes. Elia, der Prophet, Knecht Gottes. König Hiskia, der gläubige König, Knecht Gottes. Nehemia, Knecht Gottes. Hiob, Gottes Knecht. Daniel, die Kinder hören heute davon. Daniel 6, 21 bis 22, als er in der Löwengrube war, dort steht: Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Knecht des lebendigen Gottes, Daniel. Israel als Volk wird Knecht Gottes genannt. Paulus, wie wir hörten, Knecht Gottes. Jakobus sagt, ich bin Gottes Knecht. Petrus beginnt den zweiten Petrusbrief mit den Worten: Simon Petrus, Knecht und Apostel Christi. Und der bedeutsamste Knecht Gottes, ihr könnt euch schon denken, wer das ist, obwohl der gleichzeitig ewiger Sohn Gottes ist, Herr aller Herren, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, ist Jesus. Und das Jesaja-Buch nennt ihn in den wunderbaren Kapiteln ab 42 bis 53 mehrmals den Knecht Gottes. Das sind die Prophetien über sein Kommen, über sein Erlösungswerk. Der Knecht Gottes, der Messias Jesus. Selbst Jesus hat sich also voll und ganz der Autorität des Vaters im Himmel unterstellt. Und er wurde sogar, wie es im Philipperbrief Kapitel 2 steht, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ein Leben voller Gehorsam. Aus dieser Knechtsgesinnung heraus. Ich, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist. Ich bin Knecht des Vaters. Er hat sich also dem Willen des Vaters total unterstellt. Und nur so konnte ja das Erlösungswerk zustande kommen. Der Sieg über den Tod, über den Teufel, über die Sünde. Und das zeigt uns natürlich, du und ich, die wir erlöst sind, die wir errettet sind, wir müssen uns als Knechte des Herrn sehen. Wie Jesus das auch tat gegenüber seinem Vater. Und wenn schon Jesus, dann wir doch erst recht. Und wir sagen doch auch ganz oft, ohne vielleicht darüber nachzudenken, wir wollen dem Herrn dienen. So wie damals die Leute das gesagt haben, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Und dienen setzt voraus, Diener zu sein. Knecht zu sein. Übertragen wir also nun, wie angekündigt, die Merkmale eines Knechtes auf uns, die wir Kinder Gottes, Jünger und Nachfolger und eben auch Knechte des Herrn Jesus sind. Ein Knecht, hatten wir festgestellt, ist ein Befehlsempfänger. Ein Christ ist demnach Befehlsempfänger Gottes. Und zugestellt werden ihm die Befehle durch die Schrift. Muss ich mal hervorholen, nachher brauche ich sie auch hier. Da stehen sie alle drin. Ein Knecht führt die Befehle seines Herrn dann natürlich auch treu aus. Und als Christ solltest du die Befehle deines Erlösers, die Befehle der Schrift, treu ausführen. Gehorsam ist angesagt. Die Frage ist, haben wir dieses Pflichtbewusstsein? Dieses Gehorsam der Schrift gegenüber und Gott gegenüber, dass das unser Beruf ist? Das ist unser Berufsbild als Christ, gehorsam zu sein. Ein Knecht, hatten wir gesagt, dient seinem Herrn. Wem dienst du als Christ? Jesus, er ist der Herr. Ein Knecht nimmt eine untergeordnete, untergebene Stellung ein. Er unterwirft sich seinem Herrn. Er akzeptiert dessen Autorität, ist demütig und nicht stolz. Er will nicht bestimmen. Fragen wir uns also, sind wir als Knechte dem Herrn Jesus, sind wir bereit, uns ihm zu unterwerfen? Bist du bereit, dich ihm zu unterwerfen? Seine Autorität und die Autorität des Wortes Gottes über dein Leben und über deine Entscheidungen anzuerkennen. Auch wenn es vielleicht unseren Anschauungen oder fleischlichen Wünschen im ersten Moment nicht passt, wir müssen wissen, das steht über uns einfach. Der Herr steht über mir. Ein Christ ist demütig und verbannt jeglichen Stolz aus seinem Leben. Ein Christ will dienen und nicht herrschen. Jesus bestimmen lassen, anstatt seinem Ego zu folgen. Das Ego hat gar nichts zu sagen. Die Knechte wussten das. Der kann nicht einfach sagen, ich will jetzt essen, wenn der Knecht sagt, diene mir. Wenn der Herr sagt, diene mir. Dann muss der Knecht erkennen, okay, mein Auftrag ist zu dienen. Punkt aus. Ein Knecht muss natürlich auch Entbehrungen und Mühen in Kauf nehmen. Wir haben darüber gesprochen. Das sind alles Begleiterscheinungen seines Dienstes. Und ein Christ muss wissen und akzeptieren, dass geistliche Pflichterfüllung oft mit Entbehrungen verbunden ist, oft mit Mühen verbunden ist, oft mit Leiden verbunden ist. Und das kennst du auch aus deinem weltlichen Beruf oder aus deinem Alltagsleben. Warum? Weil die Schrift es schon so gesagt hat, im Psalm 90. Das Leben, wenn es 80 Jahre ist, im Grunde genommen ist es nur Mühe und Nichtigkeit. Das sagt die Schrift schon. Und nach dem Sündenfall, was wird dem Adam gesagt in 1. Mose 3, in Zukunft musst du dein Brot im Schweiß deines Angesichts essen. Mühe, Leiden, Entbehrungen. Und schau die Heiligen in der Schrift an, schau die Glaubensväter unter deinen Vorfahren an. Sie alle haben Entbehrungen in Kauf genommen auf ihrem Weg mit Jesus. Es war so. Es ging nicht anders. Sie haben damit natürlich in die himmlische Sparkasse investiert, das wisst ihr. Und sie haben sich Schätze bei Gott sammeln dürfen, die nicht vergehen. Wir haben darüber schon gehört. Ein Knecht dient nicht nur zeitweilig, nicht nur projektbezogen. Das Pflügen ist ein Projekt, aber dann kam das nächste Projekt, gleich Abendessen vorbereiten. Und das, sodass man als Christ nicht sagen kann, ja, ich bin vielleicht mal für 4 Wochen Knecht und dann habe ich ein Jahr Pause. Es ist kein Projekt, deine Nachfolge, was du vielleicht alle 10 Jahre mal in Angriff nimmst. Nein, als Knecht des Herrn bist und bleibst du Knecht Gottes dein Leben lang. Und ein Knecht soll seinen Herrn ehren. Genauso ist ein Christ dazu da, zur Ehre seines Herrn zu leben. Und das Letzte, ein Knecht ist treu. Er ist gehorsam, er achtet den Willen seines Gebieters. Und Treue, Gehorsam und Achtung des Willens Gottes ist Pflicht eines jeden Gotteskindes. Wir können das zusammenfassen vielleicht mit einem Satz, den der Dichter des Psalmes 119 in dem 112. Vers dieses langen Psalmes ausgesprochen hat. Und er bekennt von sich, ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen auf ewig. Bis ans Ende. Ist das auch dein Motto? Ist das mein Motto? Psalm 119, Vers 112. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen auf ewig, bis ans Ende. Das ist Treue. Der Herr Jesus ruft uns durch den Predigttext heute aufs Neue dazu auf. Versteh dich, ich muss mich auch als Knecht des Herrn verstehen, als einer, der um alles in der Welt sich an die Anweisungen des Herrn halten möchte, der sich diesen Anweisungen hingibt, um sie auf ewig, wie hier der Psalmist sagt, bis ans Ende zu erfüllen. Das ist mein Auftrag. Wir glauben, das ist zu schwer. Ist es eigentlich? Es ist schwer. Aber hat uns der Herr nicht seinen Geist zur Seite gestellt? Römer 8, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, steht dort. Eine Verheißung. So kannst du also im vollen Vertrauen auf seine Auferstehungskraft deine Pflichten als Knecht des allerhöchsten Herrn erfüllen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Aber noch eine Tatsache soll uns ermutigen, wenn wir vielleicht jetzt geknickt sind, weil uns neu klar geworden ist, dass wir bis zu unserem Sterben Knechte Gottes sind und sogar darüber hinaus, obwohl in der Ewigkeit das Dienen viel, viel schöner ist, weil da die ganzen Beschränkungen und Schwachheiten nicht mehr da sind. Da können wir dann aus voller himmlischer, ewiger Kraft, voller Freude dem Herrn dienen. Aber jetzt eine ermutigende Tatsache noch, damit wir wirklich unermüdlich, willig und froh dem Herrn Jesus lebenslang dienen können. Und das ist Punkt 3. Knechte des Herrn Jesus haben einen wunderbaren, einzigartigen Herrn. Keinen Despoten, keinen Tyrannen, keinen hartherzigen Herrn, sondern unser Gebieter ist ein guter Herr, der Beste, den es geben kann. Gott, dem wir nach Leib, Seele und Geist gehören, wie Leibeigene damals, wie Knechte, wie Mägde, der gewährt uns auf der anderen Seite unglaubliche Vorrechte, eine unglaubliche Gnade, Güte. Und davon können Knechte dieser Welt eigentlich nur träumen, so einen freigebigen Herrn zu haben. Was sind das für Vorrechte? Wahrscheinlich könnte man darüber 3 oder 4 Predigten halten. Ich möchte nur 2 erwähnen. Jeder Knecht des Herrn Jesus darf seinen Herrn bitten. Bitten an ihn richten. Und zwar sehr, sehr gravierende, weitreichende Bitten. Weil dein Herr dich ja gleichzeitig als geliebtes Kind und vertrauten Freund behandelt. Und diese Stelle, die ich vorhin angesprochen habe in Johannes 15, wo der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, da spricht er nämlich von der Konsequenz dieser Freundschaft in Vers 16. Und dort heißt es, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Eine wunderbare Verheißung. Obwohl du und ich, obwohl wir Knechte Gottes sind, haben wir einen Herrn, der uns über alles liebt, und er möchte, dass wir mit allen Bitten zu ihm kommen. Als wären wir gar keine Knechte, sondern Freunde. Weil wir ja auch seine Kinder sind. Und die Knechte Gottes in der Bibel, die haben dieses Vorrecht auch fleißig gebraucht. Denn Knechte Gottes in der Bibel haben zum Beispiel gebeten um Bewahrung vor Sünden. Um Bewahrung des Lebens. Sie haben ihren Herrn um Gnade gebeten. Um Erhörung ihrer Gebete, um Stärke, um Gehorsam, um die Erfüllung seiner Verheißungen, um Trost, um Schutz vor menschlichen oder auch geistlichen Widersachern, um Einsicht und Verständnis in den Willen Gottes. Also große Bitten. Und sie wussten, wir haben einen Herrn, der diese Bitten hört und uns nicht wegschickt und sagt, stopp, du bist Knecht, vergiss es. Nein, du bist auch Kind. Und ich habe versprochen, auf deinen Beten zu hören. Wo gibt es einen Herrn, der sein Herz so öffnet für seine Dienerschaft wie unser Herr? Gibt es noch weitere Vorrechte für Leute, die Gottes Knechte geworden sind? Ja, natürlich. Ein zweites Vorrecht ist, dass jeder Knecht Gottes mit Gutem gesegnet wird. Segen vom Herrn. Psalm 119 noch einmal, aber diesmal Vers 65. Du tust Gutes an deinem Knecht, o Herr, nach deinem Wort. Das sagt der Psalmdichter, der auch ein Knecht des Herrn war. Du tust Gutes an deinem Knecht. Obwohl, müssen wir sagen, all das, was wir als Knechte unserem Herrn tun werden, nur Erfüllung unserer reinen Pflicht ist, lässt es sich der Herr nicht nehmen, uns zu segnen und zu beschenken. Obwohl er das nicht nötig hätte. Denn Jesus sagt ja, Dank steht dem Knecht gar nicht zu. Aber der Herr macht es trotzdem. Er segnet, er beschenkt. So gütig ist unser Herr. Eben der beste und wunderbarste Herr, den man als Knecht haben und ihm dienen kann. Und deswegen werden auch Knechte des Herrn aufgefordert, ihn zu loben. Zum Beispiel in Psalm 135. Halleluja, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr. Lob singt seinem Namen, denn er ist lieblich. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem besonderen Eigentum. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er, im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Vers 14, denn der Herr wird seinem Volk Recht schaffen und Mitleid haben mit seinen Knechten. Mitleid mit den Knechten. So einen Herrn haben wir. Ich fasse zusammen. Als Nachfolger des Herrn Jesus sind wir alle Knechte. Gefolgsleute. Gottes Untertanen. Welche Arbeitshaltung erwartet Gott von uns? Er will uns jetzt nicht ermahnen, dass wir mehr tun, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Darum geht es gar nicht. Jesus will vielmehr, dass wir treu sind in dem, was wir tun. Treu dienen. Tun, was er anordnet. Ein geistliches Pflichtbewusstsein entwickeln. Er erwartet Gehorsam. Jesus will, dass wir bereit sind, nach der Erledigung einer Aufgabe für ihn nicht das Projekt Dienen als Knecht Gottes abzuschließen in der Schublade, sondern die nächsten Aufgaben anzupacken, die er uns gibt. Ihr wisst, dass ich mich für Vögel interessiere und im Moment beobachte ich wieder übers Internet, wie die Coburger Wanderfalken der Moritzkirche Jungen aufziehen. Das kann man im Internet sehen. Und interessant ist, dass man von denen das echt lernen kann zu dienen, von den Falkeneltern. Erst haben sie 30 Tage lang abwechselnd die Eier ausgebrütet. Stellt euch mal diese Geduld vor, 30 Tage auf irgendwas zu sitzen. Und für die Falken sind 30 Tage wahrscheinlich so viel wie für uns 30 Jahre oder 30 Monate. Nur sitzen und warten, Wärme spenden. Und dann haben sie nicht gedacht, so, jetzt ist vorbei, sondern dann fing es erst richtig an, weil dann müssen sie jetzt für die Jungen Futter suchen. Jeden Tag 3-4 Mal kriegen die was. Das muss vorher gejagt werden, das ist gefährlich. Es muss gefüttert werden. Und das geht jetzt schon 14 Tage und noch die nächsten 4 Wochen, bis die erwachsen sind. Das heißt, nach einem Auftrag kommt der nächste und die machen das in Treue. Das ist ja mit den Geistesfrüchten auch so. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt Frieden gelernt. Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, so jetzt widme ich der Geduld, der Friede hat jetzt ein Jahr Pause. Nein, na, das geht doch auch, wir lernen diese Geistesfrüchte ständig, nach und nach und können nicht einfach da Pausen einlegen. Knechte Gottes, eine Aufgabe nach der anderen. Jesus möchte auch, dass seine Diener weder mit ihm hadern noch irgendwie glauben, ein Sonderlob für ihre Taten vom Herrn verdient zu haben, denn Tätigkeit als Knecht Gottes ist selbstverständliche Pflicht. Und deswegen sagt Paulus auch den Philippern, Philipper 2, Vers 14, tut alles, ohne Murren, ohne Bedenken. Aber wie schnell geht es uns, ne, dass wir auch bei den geistlichen Pflichten anfangen zu murren. Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden. Trotz der Entbehrungen und Mühen. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass alles, was wir für Jesus tun können, doch auch noch nicht einmal ansatzweise dem entspricht, was er für uns getan hat. Und deswegen müssen wir immer sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir können dir niemals das zurückgeben, was du für uns getan hast als Knecht Gottes. Demut ist also angesagt und dienen aus Liebe. Das Tolle ist, dass Jesus will, dass unser Glaube wächst. Und wenn wir bei unseren geistlichen Pflichterfüllungen immer wieder erleben, wie er trotz unserer Schwachheit durch uns wirkt, dann merken wir, dass wir einen lebendigen Gott haben und unser Glaube wächst. Wie Gott unser Vertrauen dann ja mit Erfolg krönt und dass wir an seinem Werk beteiligt sein sollen. Stellt euch das vor, du darfst als Knecht Gottes an dem Bau des Reiches Gottes beteiligt sein. An Gottes neuer Welt, die er baut sozusagen. Das ist ja schon in Coburg so, dass vielleicht jemand, der an der Ehrenburg mitgebaut hat, schon wusste, das ist ein viel größeres Werk als der, der nur einen Stall gebaut hat, den es jetzt gar nicht mehr gibt. Aber die Ehrenburg gibt es noch. Was für ein wunderschönes Bauwerk. Wie viel mehr, wenn du an Gottes Reich mitbauen darfst als Knecht und Mitarbeiter. Es ist ein Riesenvorrecht. Und wir dürfen da immer wieder erleben, wie er diese Verheißung wahrmacht, die Paulus bekommen hat. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und so möchte ich diese Predigt mit einem Satz beschließen, indem ich den Vers 112, den ich vorhin verlesen habe, aus Psalm 119 ein bisschen verändere und persönlich verändere. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann sag in deinem Herzen einfach dazu ja, wenn ich das jetzt so persönlich formuliere. Ich will mein Herz dazu neigen, deine Anweisungen, Herr, zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Amen. Amen. Lasst uns ein Lied zusammen singen nach der Predigt, und zwar das, was ich vorhin fälschlicherweise schon angekündigt habe durch mein Vorspiel, und das ist das Lied im blauen Buch diesmal, in der Nummer 59, Jesus, leite mich. Blaues Buch 59, Jesus, leite mich.